Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, an deren Beginn ich gerne einen Satz stellen möchte, der Kraft hat. Frei sein kann man nur in einer Demokratie. Das habe ich am eigenen Leib gespürt. Und noch mehr Wucht entfaltet dieser Satz, wenn man weiß, dass er von ihr stammt, von dieser Frau, von Ruth Winkelmann, geboren am 8. September 1928 in Berlin. Was bedeutet, wir haben heute die seltene Gelegenheit, den Bericht einer Kriegszeugin zu hören, nicht nur zu lesen, auf unscharfen Schwarz-Weiß-Fotos in Büchern irgendwie zu erahnen, wie es damals war, sondern von ihr leibhaftig hier zu hören und zu verstehen. Wie hat sie die letzten Kriegstage in Berlin vor 80 Jahren erlebt, den Hunger, die Zerstörung, den 8. Mai, die russischen Panzer, von denen einer um ein Haar über das Loch, in dem sie und andere sich versteckt hatten, hinweggerollt wäre. Das ganze Leben damals, hat sie mal gesagt, war ein Seiltanz. Und ich hatte das große Glück, bei der entscheidenden Frage immer richtig zu liegen, nämlich bei der Frage, wem kannst du vertrauen? Und wem nicht? Sonst würde ich heute hier nicht sitzen. So beschreibt sie das in einem schon 2011, glaube ich, veröffentlichten Buch. Und plötzlich hieß ich Sarah. Herzlich willkommen, Ruth Winkelmann. Freue mich sehr. Ja, diese Frage am Punkt Null, wenn alles in Trümmern liegt. Wem traust du und wem besser nicht? Dieser Mann hat dieses Misstrauen in zwei brillanten Büchern beschrieben. Das eine, Höhenrausch, stammt, glaube ich, von 2022, das andere von 2019. Wolfszeit war ein großer Bestseller. Über eine ganz kurze Zeit nur, die 10 Jahre zwischen 45 und 55, indem er beschreibt, in welcher verblüffenden Geschwindigkeit aus Millionen Nazis eine Gesellschaft von Bürgern wurde, die sich plötzlich demokratisch verhielt. Amerikaner und Briten, so schreibt er, haben damals mit Partisanaktionen gerechnet, vor allem von der aufgehetzten Hitlerjugend, die Goebbels noch 2 Monate vor dem Ende aufgefordert hatte, Werwölfe zu werden. Doch nichts dergleichen geschah, schreibt er weiter. Es schien, als hätte sich der Faschismus in den Seelen der Deutschen fast vollständig in Luft aufgelöst. Und statt wilder Bestien standen plötzlich winkende Leute am Straßenrand, die den Besatzern die Schokolade aus der Hand aßen. Herzlich willkommen, Harald Jena. Ja, noch ein brillantes Buch von diesem Mann, wie Faschismus funktioniert. Schon 2018, glaube ich, erschienen, im vergangenen Jahr endlich ins Deutsche übersetzt, gilt als einer der profiliertesten Faschismusforscher der Welt, lehrt seit 13 Jahren an einer der besten Universitäten der Welt, nämlich in Yale. Und wenn es jetzt plötzlich bei Ihnen zu Hause klingelt, dann zu Recht, er gehört zu den amerikanischen Professoren. Timothy Snyder, der Historiker, ist ein anderer, der jetzt sein Land in Richtung Kanada verlässt, weil er Trump und seine Bewegung für faschistisch hält. Und weil er, wie er sagt, die Schwäche, dieses Wegducken der amerikanischen Universitäten, vor allem von Columbia, nicht mehr erträgt. Und der mit Blick auf Deutschland etwas sehr Interessantes sagt. Es gibt kein Land, das so sehr für die Überwindung des Faschismus steht wie Deutschland. Und deshalb, sagt er, ist es für mich persönlich schlimmer, dass Deutschland die AfD hat, als wir Trump. Denn das mit Deutschland und mir, sagt er, ist etwas sehr Persönliches. Warum? Das fragen wir Jason Stanley. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Danke. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Frau Winkelmann, Sie sagten gerade so schön, wir reden gleich über sehr schwere Themen. Aber zu Beginn sozusagen etwas Heiteres. Sie sagten gerade, Sie müssen mir dankbar sein, dass ich heute gekommen bin. Denn für Sie habe ich heute meinen Saunatag sausen lassen. Ist so, ja?
Ja.
Sie sind 96, ja? Darf ich ausnahmsweise verraten. Und Sie, Herr Stanley, sind extra für die Sendung nach Deutschland gereist, aus New York angereist?
Genau, weil Deutschland so...
Warum war Ihnen das so wichtig? War sehr überrascht davon, weil ich weiß, dass Sie Interviewanfragen aus der ganzen Welt haben gerade.
Ja, also mein Vater ist von Hamburg nach New York mit einem Schiff gefahren im August 1939. Mhm. Und wir stehen jetzt in Hamburg. Deutschland ist, das ist etwas Persönliches für mich in diesem Land. Und auch glaube ich, dass Deutschland stellt sich als die Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung dar. Und so, es ist besonders wichtig, dass man hier, also auf die Geschichte beobachtet.
Mhm, ist interessant. Von Herrn Jähler weiß ich, der sagt, wenn wir uns so selber verkaufen als Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung, damit tue ich mich immer ein bisschen schwer. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, ich mag das gar nicht. Also wenn, also ja. Eine entsetzliche Sprechweise, weil wir nun wieder der Welt zeigen wollen, dass wir die Besten sind. Ja. Und es ist eine entsetzliche Attitüde. Ja. Hauptsache Weltmeister. Erst sind wir Weltmeister quasi im Töten, die ganze Welt wollen wir erobern wollen. Und dann sind wir Weltmeister im Aufarbeiten und zeigen wieder, wie es anderen Leuten geht. Also das finde ich ziemlich unangenehm. Ich bin froh über die Art, wie wir mit der Vergangenheit umgegangen sind und umgehen. Aber dieses so exzessiv stolz drauf sein und so nach außen hin sich damit zu brüsten, ist mir unangenehm.
Und stört Sie daran auch dieses, ich spreche manchmal mit Zeitzeugen, die sagen, mir stört dieses Ritualisierte daran. Dieses müde, ritualisierende, immer sich sozusagen gegenseitig versichern, nie wieder und so weiter. Weil das ist eigentlich nicht die Antwort auf das, was wir heute beantworten müssen.
Ja, das ist unangenehm auch. Ich frage mich oft, ob das wirklich so zu vermeiden ist. Weil natürlich fühlt man sich aufgerufen, an einem Tag wie heute über das Kriegsende nachzudenken, über den Faschismus nachzudenken. Und das geht im Grunde genommen jedes Jahr so. Und man muss immer wieder neue Formen finden, also dass das einen wirklich berührt. Mhm. Wenn das so eben zum Ritual wird, wenn das so eine bloße Attitüde wird, dann schleicht sich das ab und das geht dann wirklich nach hinten los. Die Leute werden dann überdrüssig.
Genau, deswegen sind wir so dankbar, dass Frau Winkelmann heute unserer Einladung gefolgt ist, den Saunatag hat sausen lassen, weil ich sagte es gerade in der Begrüßung, dass etwas Besonderes ist, dass Sie heute hier sitzen. Sie sitzen da in Farbe, Sie bewegen sich, Sie reden, Sie sind kein Foto, ein schwarz-weiß Foto in irgendeinem Geschichtsbuch, sondern Sie sitzen heute hier und Sie waren 16 bei Kriegsende.
Ja.
Frau Winkelmann, dieser 8. Mai, die Tage davor, die Tage danach, wie haben Sie das in Erinnerung? Können Sie mal versuchen, uns diese Atmosphäre zu beschreiben? Was war das für eine Situation?
Also davor hatten wir nur Hunger und haben gehofft, dass recht bald die Russen kommen, dass wir frei sind. Wir haben sie gehört, Wochen schon vorher, denn sie kamen ja von Osten und gerade in Wittenau, in Berlin, war es so, dass nach dem Osten keine Häuser stehen. Also man hat täglich gehört, dass die Russen immer dichter kamen. Und wir hatten in Reinickendorf das große Glück gehabt, jedenfalls im Norden von Reinickendorf, dass wir eine Kampftruppe hatten, die weder geplündert noch vergewaltigt hat.
Deswegen schreiben Sie in dem Buch, diese Russen hätte ich allen anderen auch gewünscht.
Ja, ja, ja. Also das war für uns, wir haben gesagt, das sind doch Menschen, die ihrer Tätigkeit nachgehen, die sie müssen. Und uns haben sie befreit. Ich war im Bunker drin, als ich unten die Russen hörte, bin ich meiner Mutti um den Hals gefallen und habe ganz laut im Bunker gesagt, Mutti, wir haben es geschafft, wir haben überlebt, wir sind jetzt frei. Die Leute haben uns ringsherum angeguckt, die haben gedacht, wir sind Weltwunder, wir sind doch gerade besetzt worden, wir sind doch nicht frei.
Das ist genau der Punkt. Also das heißt, das haben nicht alle so gesehen, dass das ein Moment der Befreiung war.
Nein. Also die im Bunker hatten wir uns angesehen, die wussten ja noch nicht, was kommt. Und dann habe ich nur gesagt, sie gucken jetzt so, aber wir haben den Faschismus hinter uns. Wir sind frei, wir sind nicht mehr bedroht, dass jemand uns verhaften kann und uns abführen kann. Und dann habe ich mich natürlich für erkennen gegeben, habe ich sie benalbt, Jüdin, müsste eigentlich einen Stern tragen. Aber man hat mir die Möglichkeit gegeben, hier in einer Laube zu leben und hier im Bunker zu überleben. Und hier im Bunker war ich immer sicher.
Und da gab es also auch Leute, die das nicht als Befreiung empfunden haben. Ja. Die näher rückenden Russen als Bedrohung wahrgenommen haben.
Ja. Ganz stark sogar.
Warum? Weil sie noch so fanatisiert waren, weil sie noch so ideologisch verblendet waren, weil sie Angst hatten vor diesen Russen?
Ja, die große Angst bestand, dass man vergewaltigt und geplündert wurde. Mhm. Und das ist ja auch viel passiert. Also es ist ja ein Seltenheitsfall, so wie es in Wittenau jedenfalls da war. Mhm. Da wurde weder geplündert noch wurde vergewaltigt.
Das heißt, der Tag der Befreiung wurde nicht als Tag der Befreiung betrachtet?
Nein. Es war der Tag, wo die Bomben nicht mehr gefallen sind und wo keine Granaten mehr gefallen sind. Das natürlich.
Wo Stille war sozusagen.
Ja, es war eine Stille.
Und diese Situation, über die ich gerade auch kurz gesprochen habe, dieser Panzer. Da kommt dieser Panzer auf Sie zu. Können Sie das einmal beschreiben? Was war das für ein Moment? Was ist da passiert?
Das war kurz davor war das. Ich bin noch mal in unsere Laube gegangen und habe uns noch mal was zu essen geholt.
Ich muss erklären, Sie waren versteckt mehrere Jahre in einer Gartenlaube.
Zwei Jahre,
genau. Ja. Und haben sich da noch was zum Essen organisiert, weil Sie Hunger hatten?
Ja.
Und was gab es da noch?
Es gab gekochte rote Rüben in Wasser gekocht. Und ich hatte, einzig, was ich noch hatte, das waren Körner mit Schalen, also Haferkörner waren das, die an sich für Hühnerfütter gedacht waren. Und die habe ich dreimal durch die Kaffeemühle gejagt, um nach einer halben Stunde 2 Esslöffel Mehl zu haben. Und mit diesem 2 Esslöffel Mehl haben wir dann unsere gekochten roten Rüben ein bisschen abgebunden, dass ein bisschen Sättigung war.
Wahnsinn. Wie gefährlich war das für Sie, da nochmal zurückzugehen?
Das war nicht gefährlich. Da hätte höchstens eine Granate mich treffen können, ja, höchstens. Aber keine Nazis mehr.
Ich meine, überlegen Sie mal, ne? Was?
Denn ich hatte Angst.
Ja, ich verstehe das, aber überlegen Sie mal, so ein Satz, ne, Herr Jähler, oder? Ein solcher Satz, der auf eine Gesellschaft heute trifft, die sagt, nee, da hätte mich höchstens eine Granate treffen können. Dann versteht man mal die Dimension, was das eigentlich tatsächlich war. Die Zeitzeugen, mit denen Sie gesprochen haben, die haben Ihnen das auch so berichtet? War das eine Befreiung oder war das die Angst vor den näher rückenden Russen?
Das hing einfach von der Art ab, wie man zu den Nazis stand und wie verfolgt man sich fühlte, wie bedroht man auch von den Nazis war. Nach dem Maß hat man sich dann eben befreit gefühlt. Und viele hatten auch Angst natürlich vor der Rache. Die Deutschen wussten, was sie der Welt angetan hatten. Die wussten, was sie den Russen angetan hatten. Das haben zum Teil die Soldaten in den Fronturlauben erzählt. Aber man sah es natürlich auch bei den sowjetischen Zwangsarbeitern, die ja als absolute Hungergestalten auch durch die Stadt liefen zu ihren Arbeitsstellen. Man wusste, wie man die zu Hunderttausenden umgebracht hat. Man fürchtete deren Rache und natürlich auch die Rache der Landsleute, die da als Rote Armee ins Land kamen und zunächst mal natürlich die befreiten. Insofern war das so eine Mischung. Man war froh, dass es zu Ende war. Wie Sie sagten, es fielen keine Bomben mehr. Und es war ungeheuer ungewiss, wie es weitergeht. Ob die Rache nehmen würden und ob wie es überhaupt weitergehen würde. Dass es jemals wieder eine Gesellschaft würde, schon gar ein Staat, der mal souverän sein würde, konnte man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen. Von einer Gesellschaft jedenfalls konnte man von diesen Resten überhaupt nicht mehr reden.
Frau Winkelmann, nochmal zurück in den Bunker. Sie holen dieses bisschen Essen, Sie kommen zurück, Sie hören diesen russischen Panzer. Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert da?
Ich war auf dem Weg von der Laube zum... In dem kommt ein Soldat und zieht mich in ein Loch rein. Ein Panzer kommt, sagte er bloß. Und duckte mich runter und er ging nach mir, drückte sich über mich. Und in dem hören wir, dass ein Panzer auf uns drauf zukommt. Aber das Nebenloch hat er im Visier gehabt. Und hat dort gedreht und ist weitergefahren. Da ist eine Frau mit einem kleinen Junge drin gewesen und war natürlich weg. Wir haben das große Glück gehabt, ein paar Meter weiter zu sein.
Im anderen Loch?
Ja.
Sie haben zu der Zeit keinen Judenstern mehr getragen, natürlich. Sie haben keinen Judenstern mehr getragen.
Nein, Verschlag, also bei Herrn Lindberg in der Laube durfte ich ja keinen, sonst hätte ich ihn ja... verraten, dass er mich versteckt hat.
Und dem Bunker natürlich auch nicht.
Im Bunker auch nicht. Also ich habe mich Alexanderplatz von einer Jüdin zur Christin gemacht. Denn ich musste ja vom Alexander, ich war ja dienstverpflichtet. Mit 13 Jahren wurde ich dienstverpflichtet, musste 56 Stunden in der Woche arbeiten. Das hat mir nichts ausgemacht. Das ausgemacht hat, wenn ich zu Herrn Lindenberg in die Laube gefahren bin, musste ich ja Alexanderplatz mich umdirigieren von der Jüdin wieder zur Christin. Denn, oder zur Nicht-Jüdin, hast du richtig gesagt, denn ich musste ja eine Strecke fahren, die ich sonst nur mit Ausweis fahren durfte. Wir durften ja nicht normale Verkehrsmittel benutzen im Krieg.
Muss man einmal kurz erklären, ne? Sie sind Tochter einer christlichen Mutter und eines jüdischen Vaters. Ja. Ihre Mutter ist für ihren Vater zum Judentum konvertiert. Sie haben dann die Zwangsscheidung ihrer Eltern miterleben müssen. Und hatten plötzlich sozusagen eine geteilte Familie und auch ein geteiltes Leben, wenn man so will.
Ja.
Diese familiäre Situation, wenn wir da einmal kurz drauf zu sprechen kommen, wie haben Sie das damals wahrgenommen? Ich meine, Sie waren ein junges Mädchen. Sie beschreiben das auch, wir sehen auch gleich ein paar Bilder, um das ein bisschen besser einzuordnen. Da war dieses geborgene, warme Zuhause und plötzlich war das alles weg.
Dieses geborgene Zuhause war bei meiner Mutti bis zum Schluss, bis sie die Augen zugemacht hat. Aber ich war eine Vatertochter. Meinen Vater zu verlieren, das ist heute noch für mich etwas ganz, ganz Schlimmes. Nach so vielen Jahren auch noch. Und mein Vater ist ja in Bonowitz umgebracht worden, also Auschwitz.
Ein Nebenlager von Auschwitz. Ja. Das ist Ihr Vater, den wir da sehen, auf dem Foto sehen.
Ja.
Sie sind jetzt 96.
Ja.
Und das tut Ihnen immer noch genauso
weh. Wenn ich an meinen Vater denke, tut mir das immer noch weh.
Können Sie mal versuchen zu beschreiben, warum das so ist? Warum man da nie drüber wegkommt?
Meine Eltern haben mich von klein auf als 100% Menschen angenommen. Da war nicht dieses Vater, Tochter, Mutter, sondern wir waren eine Gemeinschaft. Und ich wurde sehr frei erzogen, also natürlich erzogen. Und diese Erziehung, die als selbstständiges Menschenkind immer da zu sein, wenn ich einen Wunsch hatte, wurde mir erfüllt, wenn es möglich war. Wir aber ganz einfach gelebt haben. Wir waren nicht in so Saus und Braus gelebt, sondern ganz einfach. Mit sehr wenig Geld, aber mit viel Liebe und viel Verständnis. Und das ist heute noch bei mir zu spüren, denn ich empfinde vor allen Dingen Wärme als etwas ganz, also menschliche Wärme als etwas ganz Wichtiges. Das Wichtigste eigentlich, was wir haben. Nicht Geld und Gut, sondern menschliche Wärme ist ganz, ganz wichtig. Und glaube, durch diese menschliche Wärme habe ich es ganz anders und viel besser überleben können.
Das hat Sie resilient gemacht, wie man heute sagt.
Ja.
Haben Sie das dem Land, haben Sie das Deutschland jemals verziehen?
Deutschland? Nein. Deutschland ist mein Land. Ich bin Deutsche. Innerlich. Viel mehr als viele anderen.
Wir reden über ein anderes Deutschland.
Den Nazis,
ne?
Ja, genau. Denen habe ich das nie verziehen. Das ist zwei ganz verschiedene Dinge. Deutschland ist mein Land und unser Land, in dem ich sehr gerne lebe und dort gerne leben würde. Das heißt, ich reise sehr gerne, aber nicht leben möchte ich in Deutschland, in Berlin, wenn es geht. Ich reise gerne rum. Bin auch gerne in Hamburg. So ist es nicht.
Kann ich gut verstehen.
Berlin ist meine Stadt.
Das heißt, Sie haben am 8. Mai 1945 haben Sie etwas zurückbekommen.
Ja.
Ich schaue gerade zu Jason Stanley, dessen Familiengeschichte eng mit Deutschland verbunden ist. Und der deshalb sagt, das zwischen Deutschland und mir ist was ganz Persönliches. Und es ist so wichtig, dass ich heute mich ins Flugzeug gesetzt habe, um an dieser Sendung teilzunehmen. Das heißt, kennen Sie das? Kommen Ihnen Bausteine daraus bekannt vor?
Dieses Zitat ist direkt aus meiner Großmutters Autobiografie. Sie hat gesagt, ich bin Deutsch, die Deutschen waren nicht die Leute, die ich hasse, weil ich Deutsch bin. Es waren die Nazis und der Unterschied zwischen Ansichten ist, war das ganz Deutschland oder war es die Nazis? Für mich ist es mehr kompliziert.
Wie ist es für Sie?
Ich habe in Deutschland in den 80er Jahren gelebt, für 2 Jahre. Ich war auf Gymnasium und dann Universität.
Wo waren Sie da?
Lünen in der Nähe von Dortmund, okay. Und Tübingen auf Universität. Und meine Erfahrung war, dass sehr viel, die Großeltern von meinen Bekannten und Freunden waren oft, haben eine andere Erinnerung von dieser Zeit gehabt. Mhm. Ich meine, ich muss auch sagen, dass meine Mutter eine Überlebende ist aus Polen und meine Tante und Mutter sind die einzige Überlebende von ihrer Familie.
Wie viele Familienmitglieder haben Sie verloren?
Das ist unzahlbar.
Ungefähr.
Wie Herr Jena in seinem Buch sagt, wir zählen nicht die ermordete Familienmitglieder, sondern wir zählen die Überlebenden. So, das ist bestimmt der Fall mit polnischen Juden. 93% von polnischen Juden. Also ich habe 7 Großonkel, die in Sobibor umgebracht wurden. Alle ihre Kinder. Niemand hat. Das war eine sehr große orthodox-jüdische Familie. Und nur meine Großeltern und meine Tante und Mutter waren in Sibirien und daher haben sie überlebt. Aber in den 80er Jahren, das war bevor, damals es gab der historische Streit, die Vergangenheitsbewältigung hat noch nicht angefangen und Leute haben behauptet, dass das sollte am Ende sein. Mhm. Und viele haben gesagt, oh, mein Großvater.
So nach dem Motto, ist jetzt mal genug.
Ja, genau.
Genug, es reicht jetzt mal.
Ja. Und viele Leute haben behauptet, dass die Soldaten im Wehrmacht unschuldig waren. Und so, so damals. Und so, ja.
Frau Winkelmann schüttelt gerade ganz energisch mit dem Kopf.
Also natürlich, es gab natürlich überwiegend natürlich die SS und die SA, die am meisten produziert haben, ja, alles klar. Aber es gab natürlich auch viele deutsche Soldaten, die genau wussten, was passiert ist. Aber nicht alle. Ja, man kann, wissen Sie, man kann bei solcher Sache nicht alles über einen Kamm scheren. Absolut nicht. Ich habe 3 Onkel gehabt, die von meiner Mutters Seite aus, die auch Soldat waren. Und einer davon, der wusste ganz genau, was da gespielt wird.
Weil?
Weil er von Ostdeutschland, also von Osteuropa bis nach Frankreich gezogen ist und 1939 schon eingezogen wurde. Die anderen beiden, die sind erst später eingezogen und die waren in der Bäckerei tätig oder in der Fleischerei tätig, also die überhaupt nichts davon mitgekriegt haben. Ja, also so unterschiedlich ist es. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Man kann nicht sagen, der hat was Verkehrtes gesehen. Nein, der hat bloß das nicht gesehen, weil er in einer ganz anderen Ecke war, wo die Sachen nicht passieren. Das war ja nicht überall.
Aber wir wissen von Forschung,
natürlich,
dass die Wehrmacht sehr viele Juden und anderen geschossen haben.
Natürlich, selbstverständlich.
Viele,
gerade in Polen.
Genau, viele von meiner Familie.
Wie viele sind da umgebracht worden, überwiegend?
Ja. Genau.
Und also die polnische Erde muss ja triefen.
Genau.
Da muss man nur mal Timothy Snyder lesen. Also
Schwarze Erde.
Ja.
Wahnsinn. Muss man wirklich lesen. Bloodlands muss man lesen. Das ist das Buch, in dem man das alles beschreibt. Herr Jena, diese Art von Differenzierung, ich finde, es ist ein Gewinn und ein Fortschritt, dass wir zu dieser Art von Differenzierung in der Lage sind heute. Das hat lange gedauert.
Sehr lange. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den Sie da ansprechen, weil wir reden hier natürlich über Massen von Menschen, die natürlich zu Tode gekommen sind, über Massen von Menschen, die Hitler zugejubelt haben und die verstrickt waren in die Verfolgung und Ermordung von Juden. Dazu gehören viele Teile der Wehrmacht, aber am Ende sind es immer Einzelne. Millionen von Einzelnen. Und für meine Erzählungen von Geschichten, deshalb bin ich Ihnen so auch dankbar, ist es einfach wichtig, den Punkt immer wieder auf den Einzelnen zurückzuführen.
Exakt.
Wie fühlt er sich abends im Bett? Wie sieht er seinen Tag? Wie kommt er mit diesen Verbrechen fertig? Was macht das mit Leuten, die befehlsweise Massen von Juden umgebracht haben, die vor ihnen aufgereiht waren? Die haben ihnen in die Augen geschaut und haben dann geschossen und sind dann nach dem Krieg Familienväter geworden, saßen beim Mittagstisch. Und was macht es mit denen? Haben die das alles
ich habe manche getroffen.
Vergessen?
Ja.
Wie bringen die ihren Kindern dann bei, den Unterschied von Gut und Böse?
Zum Beispiel.
Wie sprechen die mit denen? Das sind alles Einzelfälle. Und was die daraus machen, ist alles deren einzelne Verantwortung. Und deshalb finde ich, das ist so auch die Lehre der Soziologie natürlich, dass man in unserer Gesellschaft mit immer mehr, immer riesigeren Massen redet und dann immer wieder diese Geschichte auf den Einzelnen zurückführen müssen. Und der ist eben ungeheuer bedeutend. Man kann sich nicht rausreden mit Strukturen, mit anderen, sondern am Ende ist es immer mein Gewissen, das Rechenschaft leistet.
So wie der Bekannte ihrer Mutter, der
Herr Lindenberg.
Herr Lindenberg, den Sie eben erwähnt haben, genau. Der beschlossen hat, sie zu verstecken.
Ja.
Der beschlossen hat, okay, und riskiert dabei Leib und Leben, aber ich mache das. Weil er auch, glaube ich, ein Verehrer ihrer Mutter war, ein Heimlicher.
Einmal das. Ja. Außerdem war ein sehr religiöser Mensch.
Mhm. Okay.
Ja.
Da sehen wir ihn, ne? Das ist Herr Lindenberg, den wir da sehen.
Ein sehr religiöser Mensch.
Ja.
Und wenn er nicht gewesen wäre, weiß nicht, was mit uns passiert wäre.
Mhm. Wissen Sie, wie er den 8. Mai erlebt hat?
Wie er
Herr Lindenberg, ja. Hatten Sie nachher noch Kontakt zu ihm? Wissen Sie, wie sein Leben weiterging?
Ja, weiß ich. Denn meine Mutti hat ihn nachher geheiratet.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, und ich muss sagen, ich habe immer ganz große Achtung, das konnte nie mein Vater sein, aber ich habe ganz große Achtung vor ihm gehabt, bis er verstarb. Und er war ein fantastischer Großvater für meinen Sohn. Und er ist fast 100 geworden. Und mein Sohn und meine Schwiegertochter haben ihn, die letzten Züge waren bei ihm.
Da sehen wir ihn, ne? Mit ihrer Mutter übrigens hier. Jason, Sie wollten gerade diese Differenzierung, über die wir gerade gesprochen haben, Sie wollten etwas einwerfen, weil Sie sagten, ich habe das im Gespräch auch immer wieder erlebt. So ging der Satz, glaube ich, los.
Ja, ich meine, wie Sie wissen, in den 80er Jahren gab es sehr viele ältere Leute, die da die Kriegszeit durchgelebt haben, nicht wie Sie, sondern als stolze deutsche Bürger. Damals und ich habe und deutsche Familien sind sehr eng. oft wohnen sie neben ihren Großeltern oder im selben Haus. So ich habe oft diese Diskussionen gehabt mit älteren Deutschen. Mhm. Damals war eine große Zeit oder einmal, ein paar Mal habe ich so Essen, habe ich mit ehemalige Nazis gegessen, weil sie waren Verwandten von Bekannten von mir. Und das war so 85. Einmal die Großmutter von einer Bekannten von mir meinte, das waren das größte Zeit Deutschlands.
Das heißt, durch solche Bemerkungen wurde Ihnen klar, dass es Nazis sind, mit denen Sie da gerade am Tisch sitzen.
Ja. Ich meine, und dass man nicht darüber spricht jetzt, ist komisch, weil so viele Deutschen sind mit dieser Erfahrung aufgewachsen.
Aber das heißt, für diese Leute war dann der 8. Mai was? Ein Tag der Niederlage?
Ja, natürlich. Und dann gab es, ich meine, ich habe verschiedene Diskussionen gehabt und natürlich als Jude haben manche Leute nicht mit mir gesprochen, aber in der Nachkriegszeit, wie Sie vielleicht wissen, haben manche Deutschen gedacht, dass die internationale Judentum irgendwie irgendwas mit der Wirtschaft gemacht haben, so dass Deutschland pleite bleibt. So dass solche Sachen habe ich in den Mitte 8 damals gehört, aber jetzt nicht mehr. Das war bevor die Vergangenheitsbewältigung, das war ein Witz über Weltmeister der Vergangenheit, aber das war bevor es Stolpersteine gab, bevor es, das war davor. Und so die Ansichten waren ganz anderes. Und ich muss sagen, ich bin, als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin, in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, ist es viel bequemer.
Vom Gefühl emotional angenehmer.
Genau, angenehmer. Ja. Mhm.
Vielleicht können die Kollegen aus der Regie mal diese Bilder noch mal zuspielen, diese Bilder dieses vollkommen zerstörten Berlins. Mhm. Und vielleicht können Sie mir, Frau Winkelmann, währenddessen mal erzählen, wie das geht. Weitermachen, überleben, irgendwie Zuversicht schöpfen, woraus? Die Idee, dass aus diesen Trümmern etwas entstehen soll, was dann irgendwann vielleicht ein gelungenes Leben ist. Wem vertraut man? Wie macht man's? Wo geht man hin? Wo gibt es ein Dach über dem Kopf? Wo gibt es ein Bett? Wo gibt es Essen? Wo gibt es ein bisschen Zuversicht? Wo gibt es die Wärme, die Sie vorhin so schön beschrieben haben?
Also, der Krieg war zu Ende. Die Russen waren da. Wir hatten die Laube gehabt, die leer war, wo nichts zu essen, nichts war. Mhm. Und da klopfte bei uns ein Nachbar an unserer Tür. Und die ganz unpolitisch waren. Und zwar in einer Arbeitergegend groß geworden sind, sehr fleißige Menschen. Und die haben uns in ihre kleine Laube gebeten, wo wir dann 4 Wochen lang in einem Schlafzimmer, dieses Ehepaar in einem Bett und meine Mutti und ich im anderen Bett.
Im selben Raum?
Im gleichen Raum. Und sie haben uns 4 Wochen ernährt, von morgens bis abends. Und wir haben oft darüber gesprochen, was da passiert ist. Wenn sie uns vorher angesprochen hätten, dann hätten wir gesagt, halt, kein Wort darüber. Sie hätten von uns nichts erfahren. Mhm. Wir haben sie damit aber geschützt auch. Ich konnte ja nicht sagen, ich bin Verfolgte, denn wären die ja mitgekommen, wenn sie geschnappt worden wären. Also das durfte nicht sein. Aber danach haben die uns eigentlich das Überleben geschenkt, weil es gab ja nichts. Es war ja alles geplündert, war ja alles kaputt.
Das meine ich.
Es gab keine Lebensmittel. Jedenfalls in Berlin nicht.
Das heißt, wovon haben Sie dann gelebt? Will ich einmal verstehen. Das ist das, was Herr Jähler gerade so gut beschrieben hat. Das einzelne Schicksal. Ich habe hier häufig Geschichten von Überlebenden gehört, die dir dann sagen, ja, und ich sollte zum Bahnhof, ich sollte deportiert werden und dann bin ich abgehauen. Ja. Und dann sitze ich immer da und denke, ja, okay, dann haust du ab mit 12, 13, 14 Jahren. Du fährst nicht zum Görlitzer Bahnhof, sondern du beschließt, dein Leben zu retten. Ja. Du ahnst, du bist ein cleveres Kind, du verstehst, große Gefahr. Ich mach das nicht. Aber wo gehst du dann hin? Wo schläfst du am ersten Abend? Es wird dann langsam dunkel, vielleicht ist es kalt. Wo klopfst du an? Wem vertraust du dich an?
Das darf nicht sein. Also anklopfen darf man nicht. Das durfte man auf keinen Fall. Die haben uns ja beschützt und haben uns ja von morgens bis abends ja versorgt. Also mit Suppen erstmal, weil wir so Brot. Wir hatten ja noch erlebt, als die Russen da waren, auch kamen, dass wir nachts geschlafen haben und die Russen angeklopft haben, 3 Offiziere, und die wollten sich nur waschen. Und einer hat mit meiner Mutter und mit Herrn mit dem Nachbarn zusammen Skat gespielt. Und einer hat sich gewaschen und der einer hat geschlafen. Und so ging das in diese drei Offiziere. Aber die kamen nicht mit leeren Händen. Den ersten Abend kamen sie schon mit einem Kirmesbrot. Und den nächsten Abend kamen sie nochmal und haben das auch wieder so gemacht. Mhm. Und kamen dann mit einem Kirmesbrot und noch mit einem Topf Schmalz. Und einer dieser drei Offiziere hatte einen deutschen Vater gehabt.
Wahnsinn. Ich meine, ich habe gerade vorhin gedacht, als Sie die Geschichte mit dem Loch erzählt haben, dass diese Hand sie reingezogen hat, ja? Ich meine, möglicherweise war der NSDAP-Mitglied, der sie da reingezogen hat.
Interessierte mich den Moment ja gar nicht. Er hat mich gerettet.
Aber also eine von unzähligen denkbaren Situationen, die dann plötzlich in einem solchen Chaos entstehen, Herr Jena. Vielleicht können wir noch mal ein paar andere Bilder zeigen, auch Zerstörungen in anderen deutschen Großstädten. Herr Jena, werden Sie mal versuchen zu beschreiben, was das für eine Situation war. Ich habe Sie vorhin kurz zitiert, sagten die Alliierten, die kamen, die Briten, die Amerikaner, die hatten Angst vor Sabotage, vor Partisanenaktionen, vor allen Dingen vor dieser völlig fanatisierten Hitlerjugend, die kurz vor Kriegsende noch aufgefordert worden waren, alles zu tun, um die ja jetzt kommen, ins Jenseits zu befördern. Davor hatte man Angst und nichts von alledem ist geschehen. Wie geht Ihre Erklärung dafür?
In den letzten Kriegsmonaten hatten die Nazis ihr wahres Gesicht gezeigt für viele Deutsche. Mhm. Der Hitlerstaat hat zu erkennen gegeben, wie sehr er die Deutschen hasst in dem Moment, wo sie nicht mehr auf der Gewinnerseite stehen, sondern auf der Verliererseite.
Und wie sehr man sie verachtet.
Er hat sie absolut verachtet. Es war plötzlich für ihn ein Sklavenvolk. Die sollten am besten sterben, mitgenommen werden in den Tod, also durch diese Todesschwadrone. Oder kein menschenwürdiges Leben mehr führen. Wenn Sie denken an den Nero-Befehl von Hitler, also den Befehl, die gesamte Infrastruktur zu zerstören in den letzten Kriegswochen und Monaten, damit nichts mehr übrig bleibt, nichts den Alliierten in die Hände fällt, aber auch nichts mehr den Deutschen, die diesen Krieg überleben würden.
Genau.
Er wollte Tabula Rasa machen. Er hasste sein eigenes Volk. Und die SS genauso. Wir versuchten, Kinder und Greise noch an die Front zu pressen. Da wurden Leute an die Laternen gehängt, die keine Lust hatten, sich zu verteidigen, mit einem Schild um den Hals. Ich war zu feige, meine Familie zu verteidigen. Kinder wurden in sinnlose Kämpfe geschickt, um eine letzte alberne Brücke zu verteidigen oder irgendeinen Hügel. Setzten damit das Leben noch vieler Dörfler und Kleinstädte aufs Spiel. Viele Deutsche haben eben versucht, dann mit den Alliierten zu verhandeln, um ihre Städte zu schonen und zu schützen und wurden dann, wenn das rauskam, noch von SS-Kommandos umgebracht. Und in dieser Phase hat sich natürlich ein großer Teil der Deutschen von den Nazis sehr distanziert. Da beginnt schon ein Entnazifizierungsprozess.
In dem Moment,
bevor die Alliierten überhaupt da sind. Man merkt, man ist da einem gewaltigen Irrtum aufgesetzt. Natürlich nicht alle. Es gab diese absoluten Fanatiker. Ein großer Teil der Leute, die einfach nur leben wollten, überleben wollten, die merken, wir haben da aufs falsche Pferd gesetzt mit Hitler. Und das führte dann zu einer Art Opfermythos. Also viele Deutsche, die Hitler zugejubelt hatten, auch solche, die aktiv in der NSDAP waren, fühlten sich plötzlich als Opfer Hitlers. Also plötzlich hieß
Verführte,
es
sozusagen.
Ja. Plötzlich hieß es, Hitler hätte unsere Gutmütigkeit ausgenutzt, unsere Gutgläubigkeit hätte uns in einen Rausch versetzt. Und wir sind auf ihn reingefallen. Und in diesem Opferglauben, nun haben die Deutschen ja wirklich sehr viel gelitten, Bombenkrieg und so weiter. Aber in diesem Opfermythos fielen die wahren Opfer unter den Tisch. Also die Deutschen stellten sich als Opfer vor ihre wahren Opfer. Das ist moralisch natürlich schwer zu verkraften.
Ja.
Mit historischer Gerechtigkeit hat das nichts zu tun. Es ist aber für die Entwicklung der Bundesrepublik konstitutiv gewesen.
Ich wollte es gerade sagen, ist das in gewisser Weise, so, soll nicht zynisch klingen, aber überlebensnotwendig auch. Wenn du das wirklich verstehst, in welcher Dimension du Dinge getan und angerichtet hast, dann hängst du dich selber an die nächste Laterne.
Ja, es ist, weil sie sich als Opfer des Faschismus fühlten, als Hitlers Opfer, als Verführte, konnten sie sich mit der Bundesrepublik identifizieren oder selbst mit den Alliierten identifizieren, mit den Amerikanern, ohne sich als Verräter zu fühlen. Insofern war auch zwischen den überlebenden Antinazis und Nazi-Opfern und den Tätern war eine gewisse Kommunikation möglich. Also man arbeitete zusammen und man war der Meinung, jetzt machen wir einen Neuanfang. Alles wieder auf los. Und dann kommt dieser berühmte Schlussstrich über die Vergangenheit.
Über den Herr Stanley gerade gesprochen hat.
Willst über die Vergangenheit genug? Reden wir nicht mehr. Wir fangen ganz von vorne an, Stunde Null. Eine große Illusion natürlich, weil viele NS-Bestände lebten natürlich weiter, auch im Denken der Leute, auch ganz praktisch. Viele Teile der NS-Eliten blieben auf ihren Sesseln. Insofern ist es falsch, von Stunde Null zu reden. Aber im Erleben der Leute hat das was. Das war tatsächlich ein so gravierender Einschnitt, dass man das Gefühl hatte, man fängt ein neues Leben an. Mhm. Und wie das aussehen könnte, war vollkommen unklar. Insofern gab es eine enorme Unsicherheit. Man hatte auch Angst voreinander, weil die Zeiten waren extrem unsicher. Banden strichen durch die Straßen, auch Kinderbanden, die einen terrorisierten. Waisenkinder, die nichts zu essen hatten, enormen Hunger litten und da wirklich extrem gewalttätig wurden in dem Moment. Wenn man weiß, was Hunger anrichtet, verliert man alle Hemmungen. Jede Menge herum vagabundierende Männer, vor denen Frauen enorme Angst hatten. Und trotzdem hatte man auch Sehnsucht nacheinander. Man man brauchte Schutz. Die Menschen waren versprengt, zum Teil auf sich zurückgeworfen. Und dann suchte man ganz schnell auch neue Bindungen, neue Kontakte. Das war eine Situation von extremer Wildheit, von Anarchie und Chaos. Und deswegen, wenn man weiß, ein Chaos können Deutsche überhaupt nichts anfangen, dann wird einem klar, welche Lernleistung da zu absolvieren war in diesem Moment. Völlig auf sich allein gestellt.
So beschreiben Sie das in Wolfszeit. Ist das zutreffend so beschrieben? Haben Sie das auch so erlebt?
Ja.
Ich lese Ihnen mal
sehr viele Sachen genauso.
Ich lese Ihnen mal ein paar Sätze aus Ihrem Buch vor. Die Deutschen, von denen auch ich eine war, wirkten in ihrer gesamten Masse verunsichert, deprimiert, aller Werte beraubt. So weit hatten die Nazis es gebracht. Aber wen konnte man verurteilen? Nicht alle Deutschen waren Nazis gewesen. Das hatte ich immer wieder im eigenen Leib erfahren. Und trotzdem, wo waren eigentlich die vielen, vielen überzeugten Nazis tatsächlich geblieben? Haben Sie jemals eine Antwort darauf gefunden? Ja. Oder hatten Sie auch das Gefühl, ich gehe durch die Stadt und es hat nie Nazis gegeben?
Nein, das Empfinden hatte ich nicht. Ich weiß genau, dass es eine ganze Menge Nazis gab, die es auch wirklich kundgetan haben. Aber nicht alle Deutschen waren Nazis. Das muss ich immer wieder sagen. Ich habe daher, sonst hätten diejenigen, die überlebt haben, nicht überlebt. In Berlin, also in Deutschland.
Sie waren auf Menschen angewiesen, die ihnen helfen.
Ja, auf alle Fälle. Wir waren auf Menschen angewiesen, die uns Gutes getan haben, die bestimmt keine Nazis waren.
Ja.
Denn sonst hätten sie es nicht gemacht.
Und wie geht man mit denen um, denen man möglicherweise plötzlich gegenübersteht, beim Bäcker oder wo auch immer, von dem man ganz genau weiß, wo sie gestanden hatten?
Habe ich nicht gehabt. Aber ich bin zum Beispiel einem Mädchen begegnet oder ein Mädchen hat mich angesprochen, als die Stolpersteine für meine Großeltern in Hohen Neuendorf gelegt wurden. Da es sprach mich ein Mädchen an, also in meinem Alter, also damals war es ein Mädchen, und sagt, du Ruth, ich möchte mich bei dir noch entschuldigen. Sag ich, wofür möchtest du dich entschuldigen? Wir haben damals als Kinder zusammen gespielt, weil mein Vater und meine Großvater die größten Nazis in Hohenneuendorf waren. Und dafür möchte ich mich heute noch entschuldigen. Sag ich, aber du kannst doch nichts dafür. Du hast doch nichts davon getan. Wir haben doch wunderbar zusammen gespielt. Du warst immer eine gute Spielfreundin von mir gewesen. Aber sie hatte auch damals, als die Stolpersteine gelegt wurden, noch das Empfinden gehabt, sie hat Schuld. Und das habe ich versucht, dem Mädel auszureden. Sag ich, geh nimm den Kopf hoch und geh mit erhobenem Kopf durch Hohenneuendorf durch. Du hast keine Schuld. Wenn dein Vater und dein Großvater so war, das weiß ich genau, die waren es. Der Großvater und der Vater sind beide umgebracht worden von Russen. Ja? Mhm. Die haben ja auch damals den größten, schlimmsten getan. Mhm.
Jason Stanley.
Ja, ich meine, was ich so an Deutschland schätze, ist, dass das ist eine der die einzige Länder in der Welt, wo viele Leute blicken auf die Vergangenheit mit offenen Augen. Ja. Und für mich ist das und diese Veränderung zwischen 85 und jetzt ist für mich so emotional. Meine Familie ist so stolz, Deutsch zu sein. Mein Urgroßvater war der Oberkantor an der Fasanenstraße Synagoge zwischen 1912 und 1938. Und als ich aufgewachsen bin, haben wir ein Bild auf unserer Wand, worauf von meiner...
Da sehen wir ihn übrigens, ne? Das Bild.
Ja, also... Ein Bild, wo meine Großmutter Blumen an Kaiser Wilhelm gegeben hat. Ja. So für mich ist es sehr wichtig, dass ich meine, die Opferrolle ist sehr gefährlich. Und ich stimme damit überein, dass viele ältere Deutschen, die ich früher getroffen habe, haben sich so angesehen. Aber die Deutschland jetzt hat diese Opferrolle, ich meine, in meiner Erfahrung in den letzten so 30 Jahren ist es nicht so. Die Opferrolle ist gefährlich, wie wir in Israel sehen zum Beispiel. Mhm. Und wenn man ein bisschen Schuld hat, ist das gesund. Und Deutschland ist besonders dafür.
Können Sie das, Herr Jena, bitte? Sie dürfen.
An einem Punkt wollte ich nur kurz widersprechen mit dem Unterschied zwischen 1980 und heute. Also es begann vor 1980, schon weit vor 1980 gab es eine sehr ehrliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und den eigenen Verbrechen. Nicht bei allen natürlich. Es gab auch da diese Schlussstrichmentalität ganz stark, aber ich beschäftige mich gerade sehr mit dem Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem. Über diesen Prozess, der sich ja über Monate hinzog, wird mit einer Intensität berichtet damals 1961 in Deutschland.
Im ersten deutschen Fernsehen.
Im deutschen Fernsehen werden jede Woche zweimal 20.15 Uhr nach der Tagesschau jeweils 15 Minuten aus Jerusalem berichtet. Und zwar ziemlich tiefschürfend. Wenn Sie die Zeitung lesen in dieser Zeit, über Monate beschäftigen die sich mit Eichmann und der Frage, wie typisch war Eichmann für viele in Deutschland? Es geht ja immer um die Normalität Eichmanns.
Ja, aber daher in 85 haben sehr viele zu mir gesagt, wir haben das schon diskutiert.
Ja, ja, klar. Diese Abwehr, klar, die gibt es immer.
So, aber ein Land muss immer seine Geschichte ins Gesicht schauen. Immer. Man kann nicht aufhören. Das ist so bei uns. Und jetzt dieses War on Woke, ist der Punkt ist, oh, wir sollen nicht mehr über schwarze Geschichte und Sklaverei sprechen. Entnazifizierung ist das beste Beispiel von Wokeism.
Ja, ja.
Das ist wahr. Das heißt, da sehen Sie die Analogie zu heute?
Genau.
Mit Blick auf Amerika?
Zwischen Deutschland und Amerika? Ja, ich meine, das ist interessant, weil ich würde, also für mich, dieses War on Woke hier würde der Form nehmen von einem Angriff an Entnazifizierung. Und man sieht AfD, dass sie bringen zurück manche Art und Weisen von Sprechen, die man nicht mehr benutzen darf. Mhm. Die ein Teil von dieser Nazi-Vergangenheit war. Mhm. Und das ist, wie es anfängt. Und deutsche Demokratie ist so wichtig für die Welt, weil Deutschland behält ihre Geschichte. Mhm. Und man muss darüber immer wiederholen.
Mhm. Frau Winkelmann, wenn wir jetzt im hier und heute sind, würde ich dennoch gerne, um das abzuschließen, und ich glaube, es interessiert auch viele Leute, ihre eigene Geschichte. Sie haben gerade sehr eindrucksvoll geschildert, wie das weiterging. Wir können jetzt auch nicht in jedes Detail eintauchen. Aber ein Punkt hat mich tatsächlich sehr berührt. Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie lange es gedauert hat, mit insbesondere der Geschichte auch Ihres Vaters in gewisser Weise abzuschließen, weil Ihnen ganz lange gar nicht klar war, dass es den wirklich nicht mehr gibt. Also zu akzeptieren, dass Ihr Vater wirklich tot ist. Wie lange haben Sie dafür gebraucht?
Also eigentlich bis mein Sohn geboren wurde, bis 1965. Da habe ich dann ja abgeschlossen, dass mein Vater wirklich nicht mehr kommen kann, einfach, weil er einfach zu alt war, wissen wir. Aber abgeschlossen mit der Geschichte kann ich nicht. Solange wie ich lebe, werde ich in Schulen und Universitäten gehen und jungen Menschen das erzählen, was ich durchgemacht habe oder was ich erlebt habe. Und es ist so, dass ich jetzt im Augenblick mindestens zweimal in der Woche in Schulen bin und Vorträge halte. Und die Jugendlichen, wenn man denkt, dass die unpolitisch sind, die nehmen das wie ein Löschblatt auf. Anschließend kommen die meistens noch zu mir, nach der Schule, kommen die zu mir ran und bedanken sich dafür und freuen sich, dass ich da in den Schulen war und sich bedanken für die Erklärung, die ich ihnen gebe.
Und Sie beschreiben das hat mich so berührt, das war der Teil, der mich wirklich gepackt hat. Wie lange Sie in den Straßen von Berlin, in der Straßenbahn, irgendwo in der Fußgängerzone, haben Sie nach Männern Ausschau gehalten, die Ihr Vater hätte sein können? Ja.
Das ging sehr, sehr lange. Also mindestens noch 10 Jahre nach dem Krieg. Mindestens noch. Also das war, mein Vater habe ich unheimlich vermisst. Und auch heute noch. Naja, das ist natürlich es. Ja. Es gibt Sachen, die man nicht ganz schafft. Ich habe mit meiner Geschichte, seitdem ich die erzähle, seit 2003, sehr viel abgearbeitet. Ich brauchte keinen Psychiater und keinen Therapeuten, sondern ich habe gemerkt, bei jedem Mal diese Geschichte zu erzählen, dass ich mich wieder gesünder gefühlt habe. Und ein einziges Mal, diese ganzen vielen Erzählungen in den Schulen oder die Vorträge, ist ein einziges Mal gewesen, dass ich aufgehört habe und gesagt habe, danke, euch erzähle ich nichts mehr, ihr versteht es sowieso nicht, denn die haben mich provoziert bis dort hinaus. Ein einziges Mal. Aber das war ganz zu Anfang.
Wie wurden Sie da provoziert?
Also es wurde glattweg gesagt, du hast gar keine Ahnung, mein Vater hat mir ganz was anderes erzählt, so in der Art. Wow. Und wurde auch als Judenweib noch tituliert. Und das Schlimme war, dass der Lehrer nicht eingegriffen ist.
Wann war das? Darf ich fragen, welches Jahr ungefähr?
Das war
ungefähr. Also ist das lange her oder ist das?
Ja, das ist jetzt lange her. Okay. Also mein Enkelsohn war damals 10 Jahre ungefähr, der ist heute 30.
Okay.
Ja, also vor 20 Jahren.
Also 20 Jahre her.
Ja, ja. Und zwar im Märkischen Viertel war es das.
In Berlin.
In Wittenau, ja. Und da habe ich gesagt, nein, also hier höre ich auf, hier mache ich nicht weiter und bin gegangen.
Und
das ist einmal passiert. Mhm. Aber alle anderen Male, meine, es waren manchmal, dass keine Reaktion mehr kam. Aber in der letzten Zeit, muss ich sagen, ist die Reaktion der Kinder viel offener und viel intensiver.
Das heißt, es gibt wieder ein anderes Bewusstsein offensichtlich
ja,
dafür.
Ja, also und ja, Jugendliche, so, ja, alle eigentlich.
Und wenn wir ins Hier und Jetzt kommen, Frau Winkelmann, der Aufstieg der AfD, der Erfolg der AfD, was denken Sie darüber? Ganz wertneutral gefragt.
Also ich habe ein bisschen Angst natürlich davor, was kommen kann. Aber zur anderen Seite habe ich mir gesagt, ich kann daran nicht, leider nichts ändern. Mhm. Und ich kann nur erklären, was war, und hoffe damit, ein paar Gedanken frei zu machen, dass die Menschen normal denken können. Mhm. Vielleicht hilft das was. Mhm. Ich versuche das jedenfalls so lange, wie ich lebe. Mhm. Und bis jetzt, vielleicht habe ich viele umdenken lassen. Mhm. Aber an der eigentlichen Politik kann ich ja leider nichts ändern.
Weil Jason Stanley heute hier ist, ich habe es vorhin gerade gesagt, einer der berühmtesten Professoren der Welt, Faschismusforscher insbesondere, den ich gerne fragen würde, wie definieren Sie Faschismus? Und Sie sagen, Faschismus ist keine neue Bedrohung, sondern Faschismus ist eine Versuchung.
Ja.
Temptation.
Genau. Ja, ich meine, diese antidemokratische Struktur ist in Platon beschrieben. Mhm. Ich meine, so, es ist nicht Faschismus, weil Nationalismus nicht dabei ist, aber dass Demokratie führt zur Tyrannie ist.
Zur Tyrannei, in die Autokratie sozusagen.
Genau, das ist, was Platon gesagt und behauptet hat.
Wir haben hier schon öfter darüber gesprochen.
Ja, genau. Und so,
aber warum? Warum führt das zwangsläufig sozusagen? Warum ist, das ist ein interessanter Gedanke. Sie sagen, Demokratie ist von Haus aus eigentlich schwach. Sie ist sehr leicht angreifbar. Mhm. Und sie führt, wenn man nicht aufpasst, eben in Autokratie. Das ist das, was Sie in Amerika gerade beschreiben. Ja. Aber warum? Warum ist Demokratie, hat da so eine weiche Flanke?
Platons Argument, und Goebbels hat das auch gesagt, ist, dass Demokratie hat Freiheit als ein Hauptwert. Und so wegen Freiheit können alle versuchen, an die Macht zu kommen. Und manche Leute sollen nie an der Macht kommen. Und diese Leute werden besonders erfolgreich in einem Wahl sein. Weil sie werden lügen und sie werden sie werden sagen, die dominante Gruppe ist unter Druck von einer anderen Gruppe, von anderen Gruppen und die Nation braucht einen starken Führer, um die Nation zu schützen für Immigranten, Einwanderer, LGBT Leute oder anderen Minderheiten.
Und auch interessanter Gedanke, der mir so nicht klar war, Sie wurden immer mal gefragt, wie faschistisch sind eigentlich die USA? Und haben Sie damals in diesem Interview zurückgefragt, wann waren Sie das eigentlich nicht? Sie sagten, Hitler in Mein Kampf beruft sich immer wieder auf Amerika. Ja. Dass die sagen, wir haben eine lange faschistische Tradition in den USA.
Ja, also ich, in der schwarz-amerikanischen intellektuellen Tradition haben sie immer das Wort Faschismus benutzt, um Jim Crow zu beschreiben.
Mhm. So, die Rassengesetze.
Die Rassengesetze. Ja. Und Langston Hughes in 1937 hat gesagt, Europäer können uns Faschismus nicht erklären, wir kennen es selber. So, die Ku Klux Klan war faschistisch. Mhm. So, unsere Struktur von rassistischer Hierarchie hat keinen Führer gehabt. Mhm. So, wir haben rassistische Gesetze. Also in manchen Bundesländern Also meine Kinder sind schwarz. Und in manchen Bundesländern waren sie illegal bis 1967. Und Hitler hat gesagt, dass er wollte sowas wie die Vereinigten Staaten hier in Deutschland aufbauen. So, Gott sei Dank haben schwarze Amerikaner sich stark dagegen gewehrt. Aber das ist immer, in jedem Land ist das ein Kampf, das immer weitergeht.
Neu ausgefochten werden muss. Genau. Und Trump in dem Zusammenhang, ich habe das gerade gesagt, Sie sind einer von mehreren Professoren Yale University, die sagen, wir gehen jetzt weg. Sie fangen demnächst in Kanada an zu arbeiten. Ja. Sie lehren demnächst in Toronto, glaube ich. Timothy Snyder ist der andere, der berühmte Historiker, der Autor von Bloodlands. Warum verlassen Sie Amerika?
Also Timothy Snyder ist aus anderen Gründen gegangen.
Ja, ich weiß.
So, nicht aus politischen Gründen. Aber jetzt, wo er da ist, ist er. Wir bauen zusammen eine Gruppe, die Demokratie verteidigt, hoffentlich. Also ein Zentrum für Demokratie. Weil das ist ein globaler Kampf. Das liegt nicht in einem Land. Aber ich will, dass meine Kinder in einer Demokratie aufwachsen. Weil ich weiß ganz genau, dass wenn man nicht in einer Demokratie aufwächst, ist es auch wenn man nicht ins Gefahr ist. Mhm. Das ist einfach. Also diese Regierung, Trump will patriotische Erziehung haben. Ist das ein Witz? Ich will nicht, dass meine Kinder in einem Land sind, wo sie müssen lernen, dass das Land das Größte aller Zeiten ist. Mhm. Ich kann und in unserem Land jetzt hat jeder sagt jeder zu sich selber. Okay, ich bin sicher, weil ich ein Staatsbürger bin. Ich bin sicher, weil ich weiß bin. Ich bin sicher, weil und so weiter. Und wenn das fängt an, das ist keine Demokratie mehr. Auch wenn man sicher ist.
Wir haben gerade vorhin drüber gesprochen. Ne? Ich habe Sie gefragt, wie groß Ihre Sorge ist, wenn Sie wieder einreisen in New York. Und Sie sagten, ja, ich mache mir gerade Gedanken, ob ich mir selber möglicherweise mein eigenes Telefon hinterher schicke, weil ich bei der Einreise befürchten muss, dass Dinge passieren.
So das ist Yale-Universität und andere Universitäten haben vorgeschlagen, dass wir unsere mobilen und Laptops nicht mitbringen. So, das ist offiziell. Ob das passiert, also wenn man keine amerikanische Staatsbürgerschaft hat, soll man nicht mit Mobil oder Laptops durch unsere Grenzen gehen. Das ist ganz klar. Sie können mit allen unsere mobilen durchsuchen. Man weiß nicht. Und so.
Wie würden Sie das Klima, Herr Stanley, beschreiben, das gerade an amerikanischen Universitäten herrscht, die immer so stolz waren auf Meinungsfreiheit, Free Speech? Das ist etwas, das in Amerika so unendlich viel weiter geht als hierzulande.
Ja.
Und darauf war man stolz, die Freiheit zu denken, was man will. Und plötzlich werden Leute von der Straße weggegriffen, weil sie kritische Artikel über Israel zum Beispiel geschrieben haben. Genau. Eine Universität muss doch ein Ort sein, an dem man wirklich frei sprechen und frei denken kann.
Ja, und man und Vance, J.D. Vance kommt nach Deutschland und behauptet, dass die Meinungsfreiheit hier unter Druck
ist.
Ja,
richtig.
Und bei uns haben sehr viele Leute Angst, frei zu sprechen, besonders über Israel und auch wenn sie wie ich jüdisch sind. Und wenn man keine amerikanische Staatsbürgerschaft hat, kann man wirklich nicht jetzt über Politik sprechen. Und unsere Universitäten sind so gut, weil wir von allen Ländern Professoren bekommen. Viele Professoren von überall wollen bei uns lehren und Studenten wollen bei uns studieren. Also wenn man patriotische Erziehung hat in unseren Universitäten, warum will jemand aus China in den USA kommen, um zu lernen, dass die USA die größte Nation aller Zeiten ist? So, Meinungsfreiheit ist unter Druck. Manche Leute sagen, okay, ich habe amerikanische Staatsbürgerschaft, so ich bin nicht in Gefahr. Aber so fängt das an. Wenn eine Gruppe in Gefahr ist, dann ist das nur ein Anfang. Mhm. So, und selbst unsere Professoren, die politische Wissenschaft lehren und keine amerikanische Bürgerschaft haben, haben keine Meinungsfreiheit über die Themen, worüber sie Forschung treiben.
Und wie haben Sie das erlebt, dass, man muss es sagen, das Einknicken, das Umfallen von Columbia beispielsweise?
Das war so peinlich. Das war wie ein Geisel, der auf Video, der sagt, was er sagen muss. So, und dieser Vorwand als jüdischer Amerikaner, dieser vor Antisemitismus-Vorwand. Das ist ein antisemitistischer Angriff auf Universitäten, weil das ist basiert auf dem Stereotyp, dass wir die Institutionen kontrollieren. Mhm. Das konnte nicht als Vorwand funktionieren, wenn dieses Stereotyp nicht existiert. Mhm. So, und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass wir amerikanische Juden im Zentrum von unserer Politik sind. Und das ist immer gefährlich. Wir wohnen
Sie haben mal gesagt, wir standen immer so daneben, wir haben unsere Witze gemacht und so, aber wir waren nicht im Fokus.
Genau.
Aber plötzlich sind Sie im Fokus.
Ja. Und das
auch Sie selbst, weil Sie sagen, ich habe selber eine sehr israelkritische Position, was diese Regierung angeht.
Ja. Ich meine, ich bin beide sehr kritisch Israel gegenüber, was Netanyahu und was sie in Gaza, die Kriegsverbrechen, die sie jetzt in Gaza vertreiben, als Jude ist das unerträglich für mich. Aber ich glaube auch in Antisemitismus. Und ich glaube, dass wir das jetzt sehen von dieser Regierung. Und große Austauschtheorie ist eine antisemitische Verschwörungstheorie. So diese antisemitistische Politiker sagen, dass viele jüdische Studenten Antisemiten sind,
genau.
Weil sie 40% von jüdischen Amerikanern unter 44 denken, dass Israel ein Apartheidstaat geworden ist. So, sind wir nicht jüdisch? Das ist, also ich bestimme, wer Jude ist, ist antisemitisch. So, ja. Das ist, was bei uns passiert. Und dass die Universitäten also nehmen diese Vorwand an als ernst. Mhm. Und das ist ein großes Problem und das ist für mich unerträglich. Mhm. Die Universitäten sollen, sie versuchen, Meinungsfreiheit in den Universitäten zu zerstören. Und wir Professoren, die irgendwo anders lehren können, werden die Möglichkeit, die Gelegenheit nehmen.
Sie sagen, die zerstören gerade mein Land.
Ja, genau. Ja.
So empfinden Sie das absichtlich, ja, so sagen Sie das.
Weil
warum? Was ist das Motiv dahinter? Ich meine, das ist ja, man sieht dabei zu, wie sich Amerika auch wirtschaftlich gerade ins Knie schießt. Und man fragt sich, warum? Warum machen die das?
Nationalstolz. es ist widersprüchlich.
Aber ist das Motiv? Ja,
genau, um einfach... ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist, als ob Putin unsere Politik kontrolliert.
Ja.
Sie wollen die Definition von meinem Land verändern. Sie wollen, dass wir Amerika lieben, nicht wegen der Demokratie, nicht weil wir eine diverse Bevölkerung haben, nicht weil wir eine multikulturelle Demokratie haben und verbessern, sondern wegen Heritage Americans, wegen Blut und Boden. Weil wir andere Länder in die Nase schlagen können. Und das ist faschistisch. Das ist faschistische Ideologie. Und ich liebe mein Land wegen dieser Vergangenheit, wegen was schwarze Amerikaner für uns getan haben, um Freiheit und Demokratie zu bringen.
Mhm. Ich schaue gerade zu Harald Jener, der sich auch mit dem Thema Faschismus und Nationalsozialismus insbesondere viel beschäftigt hat und der mit Blick auf die AfD sagt, der Aufstieg der AfD liegt nicht an der Attraktivität des Programms, sondern insbesondere an dem schlechten Bild, das die anderen Parteien abgeben. Das ist ein anderer Angang.
Ja, das ist ein anderer Angang. Ich sehe auch, wie Sie, dass in der Demokratie natürlich immer so die diktatorische Alternative so mitlebt. Das ist im Grunde genommen eingebaut und das ist für ängstliche Menschen, die werden in Krisensituationen in der Demokratie natürlich nervös, also übernervös. Die bekommen Panik und werden neurotisch und wählen seltsame Leute. Das ist nicht der einzige oder wichtigste Grund jetzt, der die AfD so stark macht, sondern das haben unsere demokratischen Parteien schon ganz allein besorgt, indem die Ampel einfach Grundfehler gemacht hat, die gar nicht schwerwiegend genug beurteilt werden können. Dass,
woran denken Sie
denn? In der Demokratie liegt immer das Problem, dass es gibt eine Demokratie-Skepsis. Viele Leute haben in der Demokratie die Befürchtung, dass sie nicht in der Lage ist, Probleme zu lösen, weil natürlich eine Menge diskutiert werden muss. Die haben das Gefühl, die Probleme werden zerquatscht, anstatt sie anzugehen. Das muss man vermeiden. Man muss hart diskutieren in der Sache und dann muss man einen Kompromiss finden und an den muss man sich halten. Davon lebt die ganze Sache. Das gehört zum System. Und die Ampel hat 3 Jahre lang ständig dieses Prinzip ja, im Grunde genommen verraten. Man hat immer dagegen verstoßen. Man hat Beschlüsse gefasst und die dann wieder aufgedröselt. Man hat 3 Tage später sich gegenseitig wieder angegriffen und sich in eine absolute, in einen Patt hinein manövriert, in eine Untätigkeit. Im Grunde genommen 3 verlorene Jahre. So sieht es aus. Man hat trotzdem eine Menge geleistet und geschafft in der Zeit. Also wie wir die Energiekrise da überwunden haben, war alles nicht schlecht, muss man sagen, Chapeau. Aber dieses Erscheinungsbild hat all diese Leistungen überdeckt und hat eine Demokratieskepsis erzeugt, die einfach verheerend ist. Und ich habe das Gefühl, dass große Teile der Politik das immer noch nicht begriffen haben, wie entsetzlich das ist, wenn also eine wirklich unernste Veranstaltung, hatte man das Gefühl, war diese Ampel zum Teil, also von Hedonismus geradezu geprägt. Mhm. Immer haben einzelne Parteien und vor allen Dingen die FDP natürlich versucht, also die gemeinsame Arbeit zu sabotieren. Die Quittung haben sie jetzt. Nicht nur, dass sie eben bei fast 4% herumkrepeln, sondern auch, und das ist viel, viel schlimmer, dass die AfD so stark geworden ist. Wenn ich diesen Wahlkampf dann noch sehe, habe ich nicht das Gefühl, dass daraus viel gelernt worden ist. Also
weil?
Ein Wahlkampf der Diffamierungen, also wenn sich Demokraten untereinander gerade dieser Umgang mit den Grünen. Also,
haben wir gestern erlebt.
In einer.
Gestern drüber gesprochen, gestern später Stunde, aber lohnt sich. Genau diese Auseinandersetzung. Franziska Brandner und Martin Huber von der CSU.
Ja.
Also Grün gegen CSU, das war ja eine der Konfliktlinien. Ja, ja. Da konnte man das gut beobachten.
Ja, und wenn sich Demokraten dann in einer Weise derart darstellen, dass man das Gefühl hat, also die andere Seite will dieses Land in Grund und Boden wirtschaften, dann zahlt das natürlich in die Kasse der Demokratieskepsis ein. Man hat den Eindruck, die sind wirklich nicht in der Lage, dieses Schiff noch in sichere Gewässer zu manövrieren. Insofern finde ich, kann man sagen, dass der Aufstieg der AfD wenig zu tun hat mit den Qualitäten der AfD, sondern mit den fehlenden Qualitäten auf der anderen Seite. Und ich hoffe nur inständig, das ist auch meine Lehre aus der Auseinandersetzung mit der Weimarer Republik, ich hoffe nur inständig, dass also die Demokraten jetzt gelernt haben, wie man miteinander umgeht. Das ist nämlich auch eine Frage des Benehmens. Also Regierungskunst in einer Demokratie hängt damit zusammen, wie man mit dem politischen Gegner diskutiert und umgeht. Mhm. Und da ist, wenn man also diese schon neurotische Feindschaft da, die Söder gegen Habeck empfindet, das ist absolut Gift. Antidemokratisch. Da reitet jemand sein Steckenpferd und weil er seinem eigenen Ego schmeichelt. Ich weiß es nicht, ich bin kein Psychologe, aber es hat verheerende Außenwirkungen.
Das ist aus anderen Gründen auch was sehr Persönliches. Den Eindruck habe ich tatsächlich mittlerweile. Ja. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Eine allerletzte Frage an Sie, Frau Winkelmann. Nach Ihrem Dafürhalten, wie sollten wir mit dieser Situation umgehen? Wie kriegen wir das wieder befriedet und in den Griff? Ich meine, Sie haben eine Zeit erlebt, in der alles mal auf Null gesetzt war, 45. Und Sie haben dieses Misstrauen beschrieben, das es da gab. Und trotzdem ist es gelungen, so wie Herr Jener sagt, dann doch ein demokratisches Land daraus zu machen. Was ist das Geheimnis?
Ich weiß, ich kann es nicht beurteilen. Ich möchte sagen, dass der große Teil der Menschen lieber in einer Demokratie lebt als in einer Diktatur. Vielleicht haben wir von dem Krieg etwas gelernt, in einer großen Menge. Dass es natürlich immer welche gibt, die anders denken, ich weiß es nicht. Aber jetzt diese Wahl, die jetzt eigentlich waren, das möchte ich sagen, das war Protest gegen die jetzt hier vergangene Politik und einfach ein Protest, so geht es nicht weiter, ihr müsst euch anders formieren.
Das heißt, man muss seine Hausaufgaben machen, müssen
Hausaufgaben besser machen.
Wie gute Politik funktioniert.
Ja, aber Politiker, die wachsen ja nicht aus der Erde. Die müssen etwas lernen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Politik kann man nicht so aus dem Handgelenk machen.
Stimmt. Aber da bin ich tatsächlich zuversichtlicher als Sie. Ich rede ja viel mit denen und ich habe das Gefühl, wir haben viele gute Leute. Die Frage ist nur, ob die miteinander gut funktionieren. Ne? Das ist gerade das Thema. Aber Einzelfallprüfung, würde ich immer sagen, gute Leute. Nicht nur, aber viele, erstaunlich viele. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Das war sehr bewegend und auch sehr erkenntnisreich. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Ihnen guten Rückflug in die USA. Okay. Aufpassen bei der Einreise. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Dienstag wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.